Herzlich willkommen bei unserem Podcast Barfuß im Morgentau. Deine Zeit zum Durchatmen. Wir sind Miriam Kosima-Bauer, Mindful Empowerment Coach
und Antonia Waldheim, Business Mentorin. Mit diesem Podcast wollen wir dir eine kleine Auszeit schenken und dir Impulse zum Innehalten geben. Wir teilen mit dir, was uns bewegt, beschäftigt und unterstützt. Schön, dass du da bist, um dir mit uns gemeinsam diese kleine Auszeit zu gönnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barfuß im Morgentau. Ich bin die Miriam.
Ich bin die Antonia.
Und wir freuen uns riesig, dass du auch heute wieder dabei bist.
Miriam, wir haben heute länger überlegt, worüber wir denn sprechen wollen und haben uns dafür entschieden, ein aktuelles Thema zu nehmen. Deshalb meine Frage an dich, was beschäftigt dich denn gerade am meisten?
Genau, das, was mich gerade am meisten beschäftigt, wird unser heutiges Thema werden, das aber auch passend zu unserer letzten Folge ist mit dem Thema Vergleichen. Das war auch so unser Ausgangspunkt heute im Vorgespräch. Mich beschäftigt im Moment tatsächlich am meisten dieses Thema der Authentizität und der Individualität und dieses sich anpassen, eben auch im Vergleich zu anderen Menschen sich anpassen. Also ganz konkret, ich hatte auch vor ein paar Wochen ein Business-Coaching, wo es um eine Blockade ging, die ich im Business immer wieder irgendwie so verspüre. Und in diesem System, da arbeitet man mit einer Aufstellung von unterschiedlichen Anteilen, so Herz, Bauch, Kopf, für unterschiedliche Bedürfnisse stehen. Lange Rede, kurzer Sinn, da ist halt sehr stark für mich rausgekommen, dass ich sehr viele Anteile von mir irgendwie unterrepräsentiert sind quasi dann oft. Und ich weiß eh, welche Anteile das sind. Das ist sehr stark eben so diese Kreativität, Individualität. Und also ich finde es total spannend, weil was dann so ein Gedanke war, der bei mir selber da war, war dieses, ich schleife an mir, bis quasi nichts mehr von mir eigentlich übrig ist, sondern bis ich so angepasst bin an alle anderen, die was Ähnliches machen oder so, dass ich eigentlich selber nicht mehr weiß, wo eigentlich meine Individualität und meine Kraft und Stärke und mein Potenzial ist. Und genau, und das ist aber ein Thema, das in meinem Leben irgendwie immer wieder kommt. Und genau, da stecke ich gerade drinnen. Und ich glaube, passend eben zu diesem Thema Vergleich, das wir letztes Mal hatten, ist das ein bisschen eine Fortsetzung von diesem Vergleichsthema.
Ja, jetzt hast du eben angesprochen, dass dich dieses Thema immer wieder begleitet hat. Da gab es ja vor allem so als Jugendliche einen Auslöser oder ein Ereignis, das sich in dem Zusammenhang sehr geprägt hat. Und wir Menschen wollen ja dazugehören. Magst du vielleicht ganz kurz erzählen, was so dieser Auslöser war, weshalb es immer noch oder immer wiederkehrend dieses Thema ist, dass dieses sich anzupassen oder wie du es jetzt genannt hast, an dir selber zu schleifen, um dazu zu gehören.
Ja, voll gerne. Also meine Familie und ich, wir sind von Graz nach Wien übersiedelt, da war ich 11. Und ich glaube einfach als quasi Survival-Strategie habe ich mich damals einfach sehr stark angepasst. Mhm. Also ich war in meiner Kindheit eben sehr kreativ und auch nicht wahnsinnig gut in der Schule und so. Also gut genug, aber nicht so ambitioniert. Ja. Und ich glaube tatsächlich als Survival-Strategie, um quasi mich sicher zu fühlen, um dazu zu gehören, habe ich mich sehr angepasst einfach dann in den Zeiten dann, wie wir also eigentlich nach Klosterneuburg übersiedelt sind.
Wie hat das konkret ausgeschaut, dieses Anpassen? Also was hast du anders gemacht als davor?
Also alles, was ich vorher gemacht habe, habe ich nicht mehr gemacht. Mhm. Also jegliche Kreativität. Ich war vorher, ich war im Chor und ich war im Schauspielkurs und ich war reiten und all diese Dinge, die ich viel gemacht habe. Einfach, ich habe nichts mehr davon gemacht.
Ja. Und was stattdessen?
Auch das stattdessen nichts. Okay. Ja, eine Zeit lang habe ich Basketball gespielt, aber also eigentlich habe ich auch keinen wirklichen Ersatz dafür gehabt. Okay. Das ist alles brachgelegen irgendwie. Und das ist tatsächlich, und ich meine, das ist eigentlich eh eigentlich ist es traurig, aber es ist wirklich jahrelang alles brachgelegen. Und wirklich zurückgekommen zu diesem Gefühl von, oh ja, das macht mich auch aus, das macht mich lebendig, das gehört zu mir, bin ich tatsächlich erst mit Ende 20 in der Ausbildung zur Theaterpädagogik. Also ja, da ist eine Welt aufgegangen für mich. Das war wirklich so ein Wow, jetzt weiß ich erst, was mir all die Jahre tatsächlich gefehlt hat eigentlich. Ja. Und genau, und das ist also dieses Anpassungsmuster. Mhm. Und ich glaube, dass das ja, also es mag ein Extremfall bei mir sein, aber ich glaube, dass das schon noch ein Muster ist, das nicht nur, also nicht nur mich betrifft, sondern
auf dieses, jeden Fall, das ist,
dass wir aus dem Wunsch heraus, wo dazu zu gehören, unsere Individualität irgendwie liegen lassen oder eben anpassen.
Das, was wir leben eigentlich, oder? Es ist vielleicht gar nicht so sehr die Individualität, die wir liegen lassen, sondern wir betonen stärker vielleicht Seiten, die nicht unsere Stärken sind, so wie bei dir die Kreativität, und betonen sie mehr, um dazu zu gehören.
Ja, genau.
Vielleicht so in die Richtung. Aber jetzt hast du gesagt, eben, da warst du 11, wie übersiedelt seid, und dann mit Ende 20 hast du zurückgefunden zu dieser Kreativität. Gab es dazwischen einen Moment, wo du dich dann trotzdem zugehörig gefühlt hast? Also haben deine Anpassungsversuche Früchte getragen?
Ja, also tatsächlich, also das kann ich mich richtig gut erinnern. Also das erste Mal, dass ich mich wieder zugehörig und eigentlich sicher gefühlt habe.
Als Teil einer Gruppe oder der Klasse.
Jetzt bin ich gelandet, war tatsächlich mit 14 dann erst. Also es waren tatsächlich
3 Jahre.
3 Jahre, ja. Es war tatsächlich eigentlich mit 14 erst wieder dieses Gefühl, ja, da gehöre ich jetzt dazu. Also wir waren damals auf Landschulwoche im Salzkammergut. Und da kann ich mich wirklich noch erinnern, dass ich mir damals gedacht habe, so, jetzt irgendwie, jetzt bin ich dabei, jetzt ist wieder gut. Und eigentlich waren die Jahre davor wahrscheinlich ein Versuch, eben zu diesem Punkt zu kommen, aber also fälschlicherweise nicht, indem ich, oder rückblickend, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch verzerrte Wahrnehmung natürlich. Ja? Ja. Man erinnert sich ja auch immer nur an gewisse
Anteile.
Ja? Aber in meiner Erinnerung war es nicht meine Individualität oder meine Kreativität, mit der ich versucht habe, mich anzupassen, sondern sehr stark durch Leistung, durch schulische Leistung, durch ich bin so gut und ich lerne alles so gut, dass ich damit quasi nirgends daneben treten kann und sicher bin eben eigentlich.
Ja, das ist ja wahrscheinlich auch, wenn man in eine neue Gruppe kommt, gerade als Jugendlicher in einer Klasse, als Erwachsener, natürlich auch, wenn es ein Job ist oder sowas, dann schaut man wahrscheinlich schon auch drauf, was sind denn so die Werte in dieser Gruppe, worauf legen die eben in dem Fall halt Jugendlichen Wert, was oder wem muss ich entsprechen, um ein Teil davon zu werden. Mhm. Ja. Das heißt, bei dir war es in dem Fall sehr stark die Leistung.
Ja, ich weiß gar nicht mal, ob das wirklich aus der Gruppe so stark kam, aber es war für mich, glaube ich, so der Anker. Das war so wahrscheinlich ein Punkt, wo ich wusste, okay, wenn ich mich da weiß ich zumindest, Leistung ist gleich, gute Noten ist gleich zumindest
da safe.
Da safe sein, genau, wahrscheinlich, ja. Ich glaube nicht einmal, dass das jetzt so in der Klasse, gab es natürlich auch Leute, die nicht gut waren. Aber ja, und ich glaube halt, dieses Dazugehören durch Leistung ist, glaube ich, was also generell auch einfach vielen Frauen ein Schnippchen oft schlägt. Also ich glaube, das ist ja auch der schnellste Weg zu diesem Perfektionismus, dieses bloß nichts falsch machen.
Nicht so angreifbar sein, oder? Nicht, weil man nicht gut genug ist in etwas.
Ganz genau. Dieses, indem ich alles so mache, wie es jemand vermeintlich erwartet, das ist ja oft im Perfektionismus so, indem ich quasi jegliche Fehlerquelle vorher schon durchdacht habe und vermieden habe, mache ich mich nicht angreifbar. Ja, komplett.
Jetzt war da ja ein sehr langer Abstand dazwischen und gleichzeitig hat dich diese Erfahrung in der Schule ja zu dem Menschen gemacht, der du bist. Und du hast vorher eben diese Theaterpädagogik-Ausbildung angesprochen, wo du eigentlich nach, warte mal, von 11 bis nach über 15 Jahren erst wieder zur Kreativität gefunden hast.
Furchtbar eigentlich.
Wahnsinn, ja. Das heißt, wie war denn, also was hat dich zur Theaterpädagogik gezogen? Also gab es da auch so einen Schlüsselmoment, wo du gewusst hast, okay, das ist einfach ein Anteil von mir, den ich jetzt jahrelang stiefkindlich behandelt habe oder den ich gar nicht existieren habe lassen und wo die Sehnsucht danach wieder so groß war, das auszuleben?
Also da muss ich tatsächlich meiner Mama dankbar sein. Mhm. Also tatsächlich meine Mama, die gesagt hat, schau, da gibt es doch diese Ausbildung, schau dir das mal an. Und dann war ich bei diesem Infoabend und war sofort Feuer und Flamme. Und es gab dann ein Aufnahmewochenende, also wo du halt, ja, wir mussten emotionale Begebenheit aus deinem Leben hier spielen.
Wow.
Und alle möglichen Dinge halt machen und auch so gruppendynamische Spiele und so.
Was war das bei dir? Weißt du noch, welche Situation du gespielt hast?
Oh ja, das behalte ich tatsächlich für mich. Es war ein sehr intimer Moment und ich würde ihn auch nie wieder auswählen für ein Aufnahmegespräch quasi oder Aufnahmeprüfung. Aber da bin ich nach Hause gekommen und wusste,
das ist es.
Machen.
Ja. Also obwohl es eigentlich so eine Überwindung war.
Ja,
oder?
Weil also das war eine riesen Überwindung und das war also Wahnsinn und ich war durch.
Ja.
Aber und generell hat mir diese ganzen Übungen und Spiele und Gruppendynamik und da bin
das
ich
hat so eine Tür geöffnet.
Das will ich machen, auf jeden Fall irgendwie.
Ja.
Und es hat sich auch mein Leben komplett um 360 Grad mit der Ausbildung gewandelt. Und es hat aber dann tatsächlich eigentlich, also es ist schon auch spannend, weil auch dort in der Ausbildung war ich eigentlich fast die ganze Ausbildung lang damit beschäftigt, zu versuchen, mich anzupassen. Also weil ich hatte, es waren alle anderen in unserem Lehrgang, kamen doch irgendwie entweder aus der Pädagogik oder sie hatten irgendwie einen theaterwissenschaftlichen Background oder so. Aber ich war damals noch in einem Bürojob im Tourismus, also ich kam quasi von ganz woanders. Und auch da
hast du dich dann eigentlich wieder nicht zugehört?
Genau, habe ich mich nicht zugehörig gefühlt und musste schon auch, habe sehr hart daran gearbeitet, quasi um dorthin zu kommen. Mhm. Und habe mich lange auch nicht zugehörig, also quasi das Gefühl, alle anderen, auch hier wieder der Vergleich, alle anderen
sind schon dort und
können mehr und wissen es besser haben mehr Erfahrung und können besser spielen und was weiß ich, so irgendwie.
Und trotzdem hat dir die Ausbildung aber dann den Weg dort rausgezeigt, oder? Also dieses, weil wir haben am Anfang ja diese Individualität zu leben oder seine Stärken eben zu leben, ist ja so auch das macht so einen Raum auf, um durchzuatmen. Und da hast du, glaube ich, am Ende der Ausbildung ja dann auch so einen Moment erlebt, wo du dir gedacht hast, so, vollkommen wurscht, was die anderen sagen. Jetzt ist es so.
Ja, das war tatsächlich eigentlich erst wirklich nach Abschluss der Ausbildung, war ich auf einer anderen Fortbildung, einer Theaterfortbildungswoche am Traunsee, eine Woche lang Forum Theater. Und da war ich nochmal in einem Setting mit nochmal ganz anderen Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen. Und irgendwie da war es dann tatsächlich so, also wir haben dort ein Forum Theater Stück inszeniert. Und also Forum Theater geht nach Augusto Boal und Augusto Boal hat manchmal einfach als Probentechnik, um in einer Szene die Charaktere besser zu verstehen und die Beweggründe besser zu verstehen, spielt man manchmal die Szene als Tier. Also jede Rolle bekommt ein passendes Tier und du spielst diese Szene ohne Sprache, einfach um in Bewegungsqualität und nochmal besser reinzuspüren. Und ich habe eine Sekretärin gespielt, es war ein bisschen, ich weiß nicht mehr genau, es war schon ein bisschen irgendwie lasziv, provozierend, irgendwie so. Auf jeden Fall habe ich ein Pferd, eine Stute gespielt.
Also die Rolle als Stute ohne Worte sozusagen.
Genau, ich habe die Rolle als Stute ohne Worte gespielt und das war tatsächlich wirklich so ein Schlüsselmoment. Also ich weiß, da bin ich in dieser Tür gestanden und dann war dieser Moment von ich trabe quasi als Stute mit Mähne in diese Szene hinein. Und da war dieser Moment von, ja, genau, das kann ich auch und das macht mir Spaß und da gehöre ich her und da bin ich genau richtig und es ist mir wurscht, was die anderen denken. Ja. Und es ist wurscht, wie viel Erfahrung ich habe. Also da ist sehr viel abgefallen von mir.
Ja.
Und weil du das vorhin gesagt hast, ich glaube nämlich, das ist eben schon so dieser Punkt, dieses, wenn wir uns so anpassen, dann, also man kann das jetzt nicht sehen, aber ich halte jetzt quasi auch gerade so fest meinen Körper.
Die Schultern gehen runter, die Arme gehen schützend vor den Körper. Es ist dann so ein Einengen.
Genau, also wenn wir uns so anpassen, dann halten wir einfach auch wahnsinnig viel und engen uns extrem viel ein und können eben nicht frei atmen. Also weil unser Podcast ja auch Durchatmen heißt, also so dieses Freiatmen und Aufatmen. Also ich glaube, das geht in Wahrheit wirklich nur in Settings, wo wir wirklich bei uns sind und wo wir zu uns stehen und zu unserer Individualität stehen, was auch immer das ist dann.
Ja.
Ja. Aber wo wir wirklich uns geborgen und aufgehoben fühlen und so sein können, wie wir tatsächlich sind.
Ja. Jetzt kommt mir gerade ein spannender Gedanke, weil das hat ja oft auch damit zu tun, dass wir Rollen in unserem Leben spielen. Mhm. Wir sind Mutter, wir sind Tochter, wir sind Selbstständige, wir sind, keine Ahnung, Coach. Die Liste ist ja lang. Mhm. Ja. Jetzt hat aber interessanterweise das Rollenspielen oder in einer Rolle sein im Theater für dich diesen Freiraum eröffnet. Mhm. Während ja die Rolle die unterschiedlichen Rollen im Leben und die Anpassungen aufgrund der Erwartungen an diese Rolle oder vermeintlichen Erwartungen uns das sehr einengt. Wie geht das zusammen?
Das ist ein spannender Gedanke. Na, ich glaube, wenn wir eben zum Beispiel jetzt Mama werden und diese Rolle Mama annehmen und eigentlich auch erst reinwachsen, Also ich konnte sie nicht sofort annehmen, in dem Sinne, glaube ich, nicht.
Also ich habe mich auf jeden Fall verloren, bevor ich mich wiederfinden konnte.
In der Rolle.
In der Rolle.
Ja, genau.
Also es war, weil woran orientierst du dich? An vielen rundherum, an der eigenen Mutter. Und da muss man erst finden, okay, so, was ist meins, oder?
Ja, genau. Und das ist genau der Punkt, glaube ich. Also wir... quasi, also eben wie du sagst, wir verlieren uns dann manchmal, weil wir ein gewisses Bild von dieser Rolle im Kopf haben.
Und oder mehrere, nicht, oder?
Und das, oder mehrere,
die dann aber konträr zueinander stehen.
Und auch da uns wahrscheinlich wieder nicht erlauben, die eigene Rolle zu finden. Also die eigene Version der Rolle zu spielen, so muss man es eigentlich sagen, oder zu sein. Ja?
Ja.
Sondern quasi uns nach Vorbildern versuchen zu richten.
Das heißt, aber das ist ja dann wiederum der Punkt bei der Theaterrolle, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass du ja da kein Vorbild hast. Du hast zwar die Rolle, aber du darfst sie ausfüllen mit dem, wie du sie interpretierst. Und da gibt es natürlich eine gewisse Freiheit, weil wer sagt, also wie wird es bewertet, oder?
Ja, das ist natürlich, also das hängt schon ein bisschen vom Setting ab natürlich, weil jetzt im professionellen Theater, wo ich nicht so viel mitreden kann, aber natürlich, also hast du ja oft eine Vorgabe dann auch vom Text oder von der Regie quasi, wie diese Rolle auszufüllen ist. Aber so wie ich eben Theater mache in der Theaterpädagogik, wo es ja eben darum geht, dass du Erfahrungen machst, die du sonst vielleicht im Leben auch nicht machen würdest, da geht es mir schon noch ganz stark darum, dass jemand eben etwas ausprobieren kann, was er sonst im Leben vielleicht eben sich nicht erlaubt. Also genau das finde ich halt auch immer die schönsten Momente, wenn du jemanden siehst, wo du merkst, ja, du probierst gerade etwas aus, was du sonst nicht gemacht hättest oder dir im Leben nicht erlaubst.
Ja. Einfach. Aber jetzt sind ja, glaube ich, gerade diese Momente, wir haben ganz kurz über das Inspo-Theater gesprochen, ich weiß nicht, ob es jeder kennt, vielleicht kannst du es dann noch ganz kurz beschreiben, aber jetzt sind ja gerade diese Momente oft die unsere größte Hürde sind, oder? Mhm. Weil wir da die Unsicherheit so groß ist.
Komplett. Also ich glaube, es ist schon out of your comfort.
Mhm. Das heißt, magst du ganz kurz erklären, für alle, die vielleicht Impro-Theater nicht, wie...
Also beim Impro-Theater...
Impro.
Also beim Impro-Theater, beim Improvisationstheater geht es halt ganz stark darum, dass du, also das ist Theater ohne Text und das entsteht aus dem Moment heraus. Mhm. Und das heißt...
Es gibt Anweisungen, oder?
Nein, es gibt eben...
Gar nichts.
Also unterschiedlich. Du kannst dir zum Beispiel Vorgaben einholen und kannst sagen, wer bin ich? Und dann kriegst du eine Berufszuschreibung oder du kriegst nur eine Charakterzuschreibung oder ein Alter oder so. Und dann ist eben deine Kreativität gefragt. Genau. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, wo wir damit
hin. Wo da die Hürde ist. Weil ist ja oft dann etwas, das wirklich total aus der Komfortzone herausliegt, wo wir ja oft sehr, sehr mit Angst, also weißt du, ich glaube, diese angstbehaftete, okay, schaffe ich das oder wie mache ich das jetzt? Und diese Unsicherheit und
Na, also auch da geht es, glaube ich, die größte Angst ist, glaube ich, immer die Frage der Bewertung eigentlich. Und beim Impro ist auch einer so dieser Impro-Regeln, ist so dieses Versuch nicht gut zu sein. Mhm. Versuch nicht zu gefallen eigentlich, weil damit bist du automatisch im Kopf. Und ich meine, wir beide kennen das ja auch von unseren Podcast-Aufzeichnungen. Wenn wir beim Reden parallel dran denken, wer hört denn jetzt zu, was denken sich die Leute darüber, merkt man das in unserem Gespräch? Wir merken das sofort, wir sind nicht mehr im
Hier und Jetzt im Augenblick, genau, oder dass wir dieses Gespräch führen.
Ja. Und vor allem, wir verlieren die Verbindung zu uns selbst und damit die Verbindung zum Gegenüber.
Ja.
Und das ist, glaube ich, generell im Leben so ein Punkt, dieses, sobald ich nicht mehr mit mir selbst in Verbindung bin, kann ich eigentlich auch nicht mit irgendjemand anderem
in Verbindung treten. Ja. Ja, das führt mich vielleicht ein bisschen zurück auch zu unserer letzten Folge, wo wir über den Vergleich auf Instagram gesprochen haben. Sobald wir etwas, eine Wirkung erzielen wollen, ja, sind wir auch nicht mehr bei uns, sondern bei dem, was denken sich die anderen über mein Verhalten, über das, was ich sage, über, weiß ich nicht, wie bewerten sie mich? Und ich lege darauf mehr Wert als auf das, was ich mir vielleicht wirklich selber denke, selber fühle oder auf dieses authentisch sein.
Komplett. Und du bist eben, also du bist nicht im Moment, du bist im Kopf und damit geht auch alles verloren, was du eigentlich zu bieten hast.
Ja.
Also ich habe mal eine Fortbildung zum Auftrittscoaching gemacht und da ist auch eine der klassischen Blockaden ist auch dieses gut gefunden werden möchten, gut gefunden
werden wollen,
und gut sein wollen. Und sobald du quasi gedanklich dort bist, bist du ja nicht mehr bei, also da ging es ja stark um MusikerInnen und so, ja, da bist du nicht mehr im Moment bei deinem, oder Schauspielern, bei deinem Text,
bei deinem
Spiel, bei deinem Instrument, auch bei dem, was du malst und so. Ja. Also das ist schon auch, in der Kunsttherapie geht es auch so stark darum, dass was du erschaffst, dass das ein Prozess ist und dass es nicht um die Bewertung des fertigen Produkts geht. Und das finde ich auch so schade, weil wir ja da auch so oft, und ich selber gehöre total dazu, dass ich quasi nicht anfange, etwas zu malen, weil ich vorab schon weiß, es wird mir nicht gefallen, anstatt dass ich in diesen Prozess rein
und das einfach mal fließen lässt, so wie beim Freischreiben, gell?
Genau.
Ja, wo du nicht bewertest, was jetzt der Text ist, sondern einfach mal die Worte fließen lässt.
Genau. Ja. Was ja total absurd ist, weil, ich meine, Kreativität ist der Ausdruck deiner Persönlichkeit. Und wenn du quasi dir das nimmst, also da sind wir wieder bei diesem Anpassen, ja?
Ja.
Aber das ist, also kann ich mich auch erinnern, das ist schon, finde ich, das fängt schon in der Volksschule oft an. Dann malst du was und dann sagen die Freundinnen, das ist aber schön das ist nicht schön oder meins ist schöner. Und dann ist man sofort wieder in diesem Vergleich schon drinnen, weil es ist eben Ausdruck der jeweiligen Persönlichkeit.
Ja.
Und eigentlich darf man es gar nicht vergleichen.
Ja, das weiß ich, das habe ich mal im Kindergarten beobachtet. Da hat meine Tochter, glaube ich, ein Bild gemalt und die Pädagogin sitzt so daneben und sagt, nein, schau, so geht eine Katze. Also es wird eine Katze gezeichnet und für sie war halt die Katze so, wie sie sich vorgestellt hat. Und das wurde eben auch sofort bewertet. Also wir sind sehr, sehr schnell als Erwachsene in den Bewertungen drinnen. Denkst du, es braucht trotzdem beides? Also sowohl dieses nicht bewertet werden und das Ausleben unserer Kreativität, als auch dieses Angepasstsein in der Gesellschaft? Oder wie würdest du es gewichten, wenn wir jetzt so insgesamt an die Gesellschaft denken?
Ich finde das ist eine super spannende Frage.
Ist gar nicht so leicht zu beantworten,
gell? Ich weiß nicht, ich glaube, wenn quasi Also ich glaube schon, dass wenn quasi alle individueller sein dürften, und auch in unserem Schulsystem, das trägt ja schon stark zur Gleichschaltung quasi bei dieser Kinder. Ich glaube schon, wenn wir alle quasi individueller sein dürften und uns das quasi auch mehr erlauben würden, dann wäre die Welt wahrscheinlich nochmal anders, wie auch immer. Aber nur, wenn es quasi für alles so gilt. Weil wenn quasi, das ist eine sehr philosophische Frage jetzt, aber weil ich denke mal, wenn einfach ein Teil der Gesellschaft quasi in dem angepassten System bleibt und ein Teil nicht, dann sind die, die eben nicht angepasst sind, immer die Außenseiter. Und das gibt es ja jetzt auch. Und die werden ja Gott sei Dank größer, diese Communities und so, aber quasi sind immer noch die Außenseiter irgendwie. Also wenn, dann quasi bräuchte es für alle und dann bräuchte es eben, müsste man in Wahrheit das Schulsystem revolutionieren. Und
so, dass die Kinder stärker ihre Stärken leben
können. Also ich sehe das selber bei meinem jüngeren Sohn, da merke ich, dass ich mit dem Thema irgendwie sehr stark auch zu tun habe und mir da auch wirklich schwer tue, weil der ist sehr unangepasst.
Ja.
Und auf der einen Seite feiere ich das voll und finde ich es großartig, seine Individualität und seine Kreativität und so. Und ich möchte, dass er das behaltet. Eigentlich möchte ich gern, dass der als Erwachsener sich genauso traut, so zu sein, wie er ist und sein Ding zu machen. Gleichzeitig eckt er halt ganz oft jetzt in der Schule an und hat seine Schwierigkeiten. Und das wünsche ich ihm auch nicht. Ich wünsche ihm eigentlich nicht, dass er leidet, weil er aneckt. Ja? Also das finde ich...
Ja, wahrscheinlich, das finde ich schwierig. Wahrscheinlich braucht es irgendwann so dieses Gespür dafür, wann eine Anpassung notwendig ist, damit ein größeres Konstrukt funktionieren kann, wie zum Beispiel ein Unternehmen oder eine Organisation, und wann und wo die Räume sind, mich eben frei zu entfalten und zu sagen, okay, mir vollkommen egal, was die anderen denken, ich gehe meinen Weg. Und ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig so, dass die Kinder eigentlich lernen, bei all ihrer Individualität und jetzt auch gar nicht so in Schemen gepresst zu werden oder auch wie Erwachsene, wo ist es angemessen vielleicht?
Ja, und wo braucht es einfach, damit das System funktioniert? Ich glaube, das ist der springende Punkt, den du gesagt hast. Wann braucht es, damit ein System funktioniert? Weil ich kenne mich zu wenig aus, aber ich habe auch ein bisschen Vermutung, das ist manchmal auch wahrscheinlich das Thema in dieser Start-up-Welt, so dieses, jeder ist individuell und jeder macht so. Und dann gibt es aber eben nicht dieses, okay, in irgendeiner Form brauchen wir ein gemeinsames System, damit es quasi als Ganzes funktioniert irgendwie. Und das, glaube ich, ist der springende Punkt.
Also ich glaube, da gibt es dann auch so diesen, gerade bei vielen Start-ups, diesen Punkt, wenn eine kritische Größe überschritten ist, wo es dann plötzlich diese Systeme, diese Prozesse, dieses okay, angepasste, vorstrukturierte braucht, dass viele dann dran scheitern. Also dann über diese Größe nicht hinauskommen, weil sie eben so ihren individuellen Weg gegangen ist, was am Anfang funktioniert hat. Und ich glaube, da diesen Blick auch zu schärfen, wo schaut man auf alle und ich bin ein Teil davon, auch mit meiner Individualität, damit was funktioniert und wo darf ich mich einfach ausleben und um greifbar zu sein als Individuum.
Ich glaube, es ist ein bisschen so, wie du, wie dieses quasi, spricht man Dialekt oder spricht man Hochdeutsch? Also so dieses zu wissen, also dieses, ich finde immer, dieses ist schon gut, wenn du auch quasi Hochdeutsch kannst und quasi im richtigen Augenblick das einfach anwenden kannst, aber quasi sonst einfach bei deinem Dialekt dich individuell ausdrückst, aber du kannst, wenn es benötigt wird, auch umschalten, so quasi. Einfach um es dir und allen anderen dann auch leichter zu machen.
Ja, und ich glaube, authentisch kann man ja durchaus auch in den unterschiedlichen Lebensrollen oder in diesem Angepassten sein, solange man sich selber nicht verleugnet.
Ja.
Also eben zum Beispiel die kreative Seite, die du im Grunde genommen über 15 Jahre lang
brach liegen lassen
hast und gar nicht angeschaut hast, wo es sicher Möglichkeiten gegeben hätte, sie zu leben.
Ja.
Und ich glaube, da so diese Balance zu halten, ist glaube ich, so ein spannender Punkt, wo ich selber gerade keine Lösung habe. Aber immer wieder hinzuschauen, wo, auf welcher Seite von der, von dieser Waage befinden wir uns jetzt vielleicht gerade? Ja? Weil es gibt ja dann schon die, die sagen, so mir ist alles wurscht, ich gehe jetzt meinen Weg und bin, wie ich bin, und alle anderen ja, sollen so sein, wie sie sind. Ja? Ich glaube, das ist ja auch dann vielleicht nicht das Ziel. Ja?
Nein, wobei es, glaube ich, aber schon so ist. Also ich finde eben, wenn wir jetzt wieder zu diesem Thema Vergleich zurückkehren, ich finde, also wer sind denn die Leute, die wir quasi gut finden oder denen wir folgen oder die berühmt sind oder so? Und das sind meistens schon Leute, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise sich selbst sehr stark ausdrücken oder sich nicht so sehr anpassen oder nicht so Angst haben, sich zu zeigen, so wie sie sind, vielleicht eher so gesagt, ja? Sondern die zeigen sich so, wie sie sind. Und gerade weil sie genauso sind, wie sie sind, sind sie sehr klar, sind sie sehr greifbar für uns, sehr nahbar für uns, weil es macht sie auch, es macht einen ja auch menschlich.
Menschlich und verletzlich eigentlich, oder?
Genau.
Ja, und man lässt sich natürlich dann auch, weil du eben so erfolgreiche Personen angesprochen hast, viele sagen ja, ach nein, das geht nicht. Ja. Was du da vorhast, warum sollte das funktionieren? Da sind wir wieder bei diesem, wenn wir zu sehr uns anpassen in gewohnten Strukturen und Systemen, dann kommen wir nicht voran. Ja. Und die gehen dann einfach trotzdem unbeirrt ihren Weg. Ja, da fällt mir gerade diese Geschichte von dem Frosch ein. Ich glaube, kennst du die mit diesem Froschrennen? Da machen nein, ganz viele Frösche irgendwie, glaube ich, ein Rennen, und es geht darum, über eine 2 Meter hohe Mauer, sagen wir mal, zu hüpfen oder darauf zu klettern. Und die Frösche laufen los und alle stecken halt bei der Mauer und versuchen drüber zu hüpfen. Und die sagen, nein, die Zuschauer sagen, nein, das schafft ihr nie, um Gottes Willen. Und dann gibt es einen Frosch, der einfach unbeirrt weiterläuft. Ja? Und schwupp, ist er über der Mauer drüber. Und das war der Frosch, der taub war und einfach nicht auf das gehört hat, was alle anderen gesagt haben. Und das ist vielleicht auch so dieses, ein anderer Aspekt davon, uns nicht abhalten zu lassen, weil es bis jetzt noch niemand gemacht oder geschafft hat. Ja, da gibt es ja auch den Spruch. Genau.
They say it's impossible till someone made it.
Irgendwie genau. Genau, sie sagten, es ist unmöglich, bis jemand kam und es einfach machte. Ja, ungefähr
genau.
So.
Ja, genau, ganz genau.
Und ich glaube, das ist so ein anderer Aspekt, den wir ja nur in uns finden können. Weil wenn wir uns dann wiederum zu sehr anpassen, kommen wir zu dem Punkt gar nicht hin, wo wir vielleicht an etwas glauben, an das bis jetzt noch niemand geglaubt hat oder dass es möglich ist.
Ja, oder wir finden es auch quasi, wie sagt man da, also wer bin ich, dass ich glaube, dass ich das als Erster schaffe, mache, wie auch immer. Also genau. Das ist ja auch irgendwie dann quasi sich über die anderen erheben, so quasi.
Ja, und je mehr wir uns da unseren eben Stärken und der Individualität und diesen, das ist sicher auch ein Selbstwertthema und ein Gut-Genug-Sein-Thema, also das geht ja noch viele, viele Ebenen tiefer. Ja.
Absolut, also auch bei mir, bei dieser Ausgangsgeschichte. Ja,
genau, Bauch, Herz,
Herz, Kopf. Mhm. Ja, also das ist natürlich, also einerseits geht es natürlich um, eben, es geht oft um Sicherheit irgendwie auch, ja, weil also jetzt auch, wenn wir bei diesem Herz-Bauch-Kopf-Bild bleiben, ist der Kopf eben derjenige, die Instanz quasi in uns, die für Logik und Sicherheit und Kontrolle zuständig ist. Der will es kontrolliert haben. Und der Bauch ist quasi im übertragenen Sinne derjenige, der Motor ist und der für die Individualität und für die Freiheit steht. Wenn aber die Instanz in dir, also Kopf, ständig sagt, das könnte gefährlich werden, lass das lieber bleiben, dann kann der Bauch da noch so wollen, aber wird es nicht gut hinkommen. Ja. Ja, genau, weil es braucht auch in unserem inneren System quasi, es braucht immer alle Instanzen, dass die an einem Strang ziehen oder zumindest nicht eine ganz stark blockiert, damit tatsächlich alles, was vorwärts gehen kann.
Ja. Also auch da geht es eigentlich um den Ausgleich zwischen den dreien.
Ja. Absolut, auch hier geht es um die Balance, dass die Balance zwischen denen ist. Ja. Und wahrscheinlich ist, wenn wir jetzt gerade so reden, wahrscheinlich ist Individualität genau das, nämlich dass es eine Balance der verschiedenen Anteile in uns gibt und nicht, dass wir nur auf diesen auf einen Anteil, auf eine Seite fallen.
Ja, dieses und, oder? Und wir Menschen sind ja oft so, dass wir im Entweder-Oder denken und nicht in das ist möglich und das auch, also in diesen Gleichzeitigkeiten.
Was mir da jetzt noch dazu einfällt, ist lustig, dass du das sagst mit dem Ja und. Also Ja und ist auch ein klassisches Impro-Theaterspiel, nämlich dieses, dass man mit dem Ja annimmt, was der andere, das Gegenüber, für ein Spielangebot gesetzt hat und mit dem Und es wird fortführt und die Szene quasi weiterbringt. Und im übertragenen Sinne ist es im Leben ja eben auch genauso, dieses Ja zu, was das Leben mir bietet, wie mein Setting ist und ich mache das und das daraus und ich gebe das und das noch dazu.
Individuell, mit meinen persönlichen Stärken und Talenten und so weiter.
Und meiner Individualität. Also vielleicht ist das für heute unser Schlusswort hier.
Schlussgedanke, ja.
Euch Zuhörenden, dieses einfach mal mit Ja und durchs Leben zu gehen und das Und mit der eigenen Individualität aufzufüllen.
Ja, sehr schön.
Ja, wir sagen vielen lieben Dank, dass du heute bei diesem eher persönlichen Gespräch,
fast philosophischen
Gespräch dabei warst. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn du möchtest, kannst du uns gerne weiterempfehlen und Sternchen vergeben. Wir freuen uns, weil du uns dabei hilfst, diesen Podcast einfach auch ein bisschen mehr in die Welt zu tragen. Und ansonsten wünschen wir dir noch einen schönen Tag. Alles Liebe, Miriam.
Und Antonia.